Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei, aus München zugeschaltet, ist Herr Professor Raul Eschelmann von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, von der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften und dem Institut für Slawische Philologie. Herr Eschelmann, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Steininger.
Herr Eschelmann, wir haben Sie eingeladen, weil Sie ein Buch geschrieben haben, ein Buch, das den eigentümlichen Titel trägt, Die Rückkehr des Glaubens. In diesem Buch geht es um zeitgenössische Kunst und Kultur und um eine Zeitdiagnose, die Sie in diesem Buch anstellen und in der Sie auch viele Beispiele aus verschiedenen Kunst- und Kulturrichtungen bringen, wo Sie meinen, dass wir hier vielleicht in einem zeitlichen Umbruch sind. Die letzten Jahrzehnte waren ja von einem Terminus geprägt, dem Terminus der Postmoderne, und dieser Ausdruck kam ja vor allem auch aus der Kunst, zuerst einmal von der Architektur. Dieser Ausdruck hat auch unser Zeitgefühl in den letzten Jahrzehnten sehr stark geprägt. Auch darüber würde ich Sie gern befragen. Und Sie meinen, dass es Anzeichen gibt, dass hier etwas zu Ende geht und hier etwas Neues entsteht, das Sie Performatismus nennen. Ein Begriff, der, glaube ich, nicht nur mir unbekannt ist, sondern auch wahrscheinlich vielen unserer Zuhörer nicht bekannt ist. Ich werde Sie dann noch bitten, einfach zu erklären, was damit gemeint ist. Aber ich würde mal als Anfang die Frage stellen, Postmoderne ist ein Begriff, der mittlerweile in jedem Haushalt irgendwie vorkommen kann. Aber trotzdem wäre es doch mal schön, nachzufragen mit jemandem, der sich wirklich ausführlich damit beschäftigt hat. Postmoderne, was ist denn das überhaupt?
Ja, das ist natürlich eine sehr lange, eine sehr verwickelte Geschichte. Und hier hat man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, vor allem in Deutschland. Also man hat sich in Deutschland sehr lange gegen diesen Begriff gesperrt. Also man hat das, setzt es mit einer gewissen Oberflächlichkeit, mit Beliebigkeit gleich. Also in der Kultur, in der Kunst. Das sind alle Sachen, die für mich nicht den Ausgangspunkt bilden. Was für mich wichtig ist, ist, dass ist gewissermaßen der ethische Ansatz der Postmoderne im breitesten Sinne. Und dieser richtet sich gegen die Moderne in einem negativen Sinne, also die Moderne als Quelle des Gulags, also des Holocaust als Quelle auch eines wild gewordenen technischen Fortschrittes. Und all diese Dinge beginnen in Ende der 50er Jahre, in den 60er Jahren zusammenzukommen, also diese Gegenreaktion beginnt sich zu verdichten. Und was daraus geworden ist, ist eine Art Abwehrhaltung, also in der Kunst, also in der Literatur, also Hochkultur insgesamt, die vor allem durch Ironie, also durch die ironische Unterwanderung der modernistischen Ansprüche, der utopistischen Ansprüche der Moderne, sozusagen sich gegen diesen Anspruch wehrt. Und das ist das, was ich als Postmoderne bezeichnen würde. Also weniger interessant sind die verschiedenen Stilrichtungen, die Spielerei. All das kommt dazu. All das sind Mittel, um die Moderne zu unterwandern. Aber im Wesentlichen handelt es sich um eine Art Neo-Nietzscheanismus, um eine unendliche Hinterfragung der Prätensionen diese Hochmoderne der 30er, 40er Jahre. Das ist so ungefähr meiner Ausgangspunkt.
Dann würde ich gerne bei dieser Hinterfragung ein bisschen einhaken wollen, weil dieses Hinterfragen ist natürlich eine der Grundhaltungen der postmodernen Literatur, der postmodernen Filme, auch der postmodernen Malerei. Was wird denn hier hinterfragt?
Hinterfragt werden verschiedene Dinge. Also vor allem die Vorstellung, dass man gewisse gesellschaftliche Utopien erreichen kann. Also das ist zunächst einmal steht immer wieder im Vordergrund. Also dass die ganze modernistische Kunst, die modernistische Literatur ist sehr stark vom Gedanken geprägt, also dass eine solche gewissermaßen eine solche Utopie möglich ist in verschiedenen Formen, also auch im unpolitischen Sinne. Und das ist das, was wogegen man sich vor allem wehrt. Die Idee einer Einheit, also die Idee von Hierarchien in der Gesellschaft, all diese Dinge werden sehr, sehr kritisch jetzt betrachtet.
Also ich habe mir
die Idee, das ist, also vielleicht kann man das, wenn man das ein bisschen philosophischer wird, kann man das auf die wirklich auf den Gedanken reduzieren, also dass dass es kein Gesamtziel mehr gegeben ist, also beziehungsweise dass jegliche Art von Zielsetzung absolut kritisch zu hinterfragen ist, ob politischer Art, ob künstlerischer Art, egal.
Weil Sie hier auch einige Beispiele in Ihrem Buch gebracht haben, was ist denn zum Beispiel ein typisch postmoderner Film, den jeder kennt, und wie kommt da diese Hinterfragen von Utopien, die Hinterfragung von Gesamtziel, die Hinterfragung von Hierarchie, all das zum Ausdruck? Gibt es so einen oder zwei Filme, wo man sagen kann, das sind eigentlich so Markensteine der postmodernen Filmkunst?
Jetzt bin ich auf unsicherem Boden. Also ich könnte also russische Filme zitieren. Das ist einer der ursprünglichen Ausgangspunkte gewesen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel die Nouvelle Vague in Frankreich auch betrachtet, die ganzen Autorenfilme der 60er Jahre sind von diesem postmodernen Geist geprägt. Also man könnte vielleicht, es ist relativ beliebig aus meiner Sicht, also ich fange an mit einem Russen, also mit Andrei Tarkovsky, also sehr wichtig für die ganze Postmoderne. Es ist der Film Der Spiegel. Hier geht es um unendliche Spiegelungen einer Persönlichkeit, die wiederum mit Spiegelung in der Gesellschaft verflochten sind. Also es ist ein gegenseitiges Netzwerk von Spiegelungsverweisen, in denen man endlos verfangen ist. Also so, das ist so ungefähr das Muster. Das ist das Beispiel, das mir am nächsten ist, sozusagen.
Ja. Ist ja auch insofern ein sehr gutes Beispiel, weil die Spiegeln, die Sie anführen, die halten ja auch, würde ich mal meinen, als Sinnbild für diese postmoderne Grundhaltung sehr gut her. Dass die ganze Wirklichkeit eigentlich ein sich selbst bespiegelndes Spiegelkabinett ist, wo keine in sich kohärente Realität ausmachbar ist, sondern eigentlich alles nur mehr im Spiegel des Spiegels wahrgenommen wird und das Ganze ein Spiel von Gebrochenheit, ein Spiel von fast Beliebigkeit, aber auf jeden Fall eine Abwesenheit von Sinn zusammenhängen als Ganzes, die ästhetische Grundhaltung ist. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, ich sehe das auch. Also das Nochmal vielleicht ganz kurz also hinzuzufügen, also ein westliches Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist letztes Jahr in Marienbad, also von Alain René. Und es ist eine ähnliche Struktur. Also man hat einen Film, wo im Grunde genommen alles Selbstbezug ist, alles ist Spiel, alles ist künstlich im Grunde genommen. Und es gibt kein Entrinnen, also aus diesem Verweisspiel. Das ist in der Tat so. Also das heißt, diese Verweise, diese Spiegelungen, also diese endlosen Bezüge machen unmöglich, dass wir uns auf eine Ganzheit festlegen können, also dass wir eine bestimmte Zielsetzung festlegen können, dass wir gewissermaßen totalitäre Ziele verfolgen. Also das ist sozusagen der allgemeine Hintergedanke, könnte man sagen. Also strukturell wird eine Totalisierung verhindert.
Und ein Element, das Sie immer wieder betonen, ist natürlich auch das Element der Ironie. Und ein Beispiel, das ich insofern spannend fand, weil es um das gleiche Objekt geht, nämlich um den Deutschen Reichstag, wo Sie angeführt haben, wie hier zwei Kunstausdrücke, die jetzt mit dem Deutschen Reichstag sehr stark verbunden sind. Einerseits die berühmte Verhüllung des Deutschen Reichstags, des Verhüllungskünstler Christo. Mhm. Und andererseits die Neugestaltung des Reichstags mit der neuen Kuppel, mit dieser Glaskuppel, die mittlerweile ja zum Symbol von Berlin auch geworden ist, wo Sie sagen, an dieser unterschiedlichen Gestaltung oder an dieser unterschiedlichen Ausrichtung, was damals mit der Verhüllung des Reichstags geschehen ist und was jetzt mit der architektonischen Neugestaltung des Reichstags gemacht worden ist, zeigt sich eigentlich auch der Umbruch in der Ästhetik, wie er in den letzten Jahren wahrnehmbar ist. Sie sagen, dass Christo natürlich immer auch Sinnzusammenhänge in seinen Arten hat, aber dass hier ein grundlegendes Element der Ironisierung ist. Und diese Ironisierung, die mit den Verhüllungen eines solchen historischen Gebäudes wie dem Reichstag hier mit in der Gestaltung einwirkt, ist etwas völlig anderes, als was jetzt mit der Neugestaltung, mit der Glaskuppel des Reichstags ästhetisch, künstlerisch gelungen ist. Können Sie zu diesem Unterschied vielleicht ein bisschen mehr noch sagen?
Genau, also das ist ein sehr, also für mich war das wirklich so wie, also das war eine Art, eine Epiphanie, wie man sagen würde, als ich diesen neuen Reichstag zum ersten Mal erlebte, weil ich kannte den alten, den uralten Reichstag. Und ich kannte natürlich auch diese Verhüllungsgeschichte. Der Unterschied besteht wirklich darin, dass die Verhüllung ein Oberflächenphänomen ist. Also es ist diese Verhüllung hat schon eine gewisse Ausstrahlung, also einen gewaltigen ästhetischen Effekt natürlich. Also die Verhüllung war im klassischen Sinne auch schön. Also ich glaube, das kann man auch davon behaupten. Der Unterschied ist wirklich, dass die Verhüllung sozusagen keine Wahrheit aufdeckt. Also das ist das klassische Ziel der Philosophie, der Wahrheitsfindung überhaupt, vor allem in der Moderne. Man deckt auf. Und das, was man darunter findet, entspricht dann der Wahrheit in etwa. Mhm. Was Christo macht, ist natürlich das Gegenteil. Es ist ein ironisches Spiel mit dieser Aufdeckung. Er verdeckt. Und die Verdeckung entfaltet eine gewaltige Wirkung, also auch eine sehr positive ästhetische Wirkung, könnte man sagen. Aber diese Wirkung ist nicht dauerhaft. Also sie hat keinen Bestand. Also über diese Zeit, also ich weiß nicht, wie lang das war, es war nicht allzu lange. Und am Ende ist die Verhüllung weg, ist der Effekt weg und man kehrt zum Alltag zurück. Also es gibt kein Endziel, es gibt keine, also nichts, was über dieses Spiel mit Effekten hinausgeht. Und das ist gewollt. Also das ist nicht ein Manko, sondern das ist ein ethischer Anspruch, also dieser ganzen postmodernen Kunst. Also dass man eben also nicht versucht, etwas für die Ewigkeit zu produzieren, dass man eben Transzendentes nicht anstrebt, also nichts Höheres, nichts Weiteres. Und umgekehrt, also ist die Renovierung des Reichstags durch Sir Norman Foster, also das sieht also wie eine gegenteilige Ästhetik funktioniert, also dass er die Masse dieses Gebäudes, also es war wirklich ein furchtbares dunkles Gebäude. Ich war in den 70er Jahren drin als Student und es war furchtbar dunkel und düster und all das hat er vor allem mit Glas aufgebrochen und natürlich mit dieser wunderschönen Glaskuppel, die auch begehbar ist, hat er gewissermaßen gezeigt, wie man die Masse, auch die historische Masse dieses Gebäudes transzendiert, also mit architektonischen Mitteln. Und für mich sind das wirklich zwei ganz absolut verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung desselben Objektes, die auch sehr schön zeigen, wie diese neue Richtung funktioniert.
Jetzt bezeichnen Sie diese neue Richtung oder diese Entstehung dieser neuen Richtung ja mit dem Ausdruck performatistische Wende. Können Sie uns ein paar Worte dazu sagen, was ist die performatistische Wende?
Ja, diese Wende ist natürlich auch nicht ganz auf ein paar Sätze zu reduzieren, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man wieder versucht, Glauben durch Form, durch die Form hindurch, also per formam, lateinisch gesprochen, zu stiften. Also das ist, wenn ich das also auf eine Formel reduzieren müsste, das wäre die Formel. Also das heißt, dass ein Verfahren, ein architektonisches Verfahren wie die Verglasung dieser Kuppel führt dazu, dass wir das Gefühl haben, also dass die Materialität, also dieses Gebäudes überwunden ist und im metaphorischen Sinne natürlich auch, dass die schwer belastende Geschichtlichkeit dieses Gebäudes in gewisser Hinsicht auch zum Teil überwunden ist. Also dass ein neuer Horizont sich buchstäblich eröffnet. Also wenn man diese Kuppel begeht, also dann sieht man also diesen Horizont buchstäblich. Und das ist etwas, was in der Postmoderne nicht gewollt ist. Also man fürchtet sich vor, wie schon gesagt, vor einer Totalisierung, also vor der Totalität, vom Totalitarismus. Und diese Furcht ist, glaube ich, in unserem Zeitalter einfach nicht mehr begründet. Das ist etwas, was nicht mehr reell ist und sich gewissermaßen verlebt hat.
Einfach damit sich unsere Zuhörer auch konkret Beispiele vorstellen können. Was sind denn aus Ihrer Sicht so bekannte Objekte, Werke, wo sich dieser neue Performatismus, dieser, wie Sie es nennen, Rückkehr zum Glauben zeigt und wie?
Ja, das ist lässt sich, sagen wir, mündlich nicht so leicht machen, vor allem wenn man mit Literatur, mit Filmen zu tun hat. Also ich versuche immer sehr gängige Beispiele zu benutzen, also die meisten Zuhörer kennen. Mein Hauptbeispiel ist ist immer American Beauty, also der Film aus dem Jahr, ich glaube, das ist aus dem Jahre 2000. Und in diesem Film geht es vordergründig um eine Satire der amerikanischen Gesellschaft, die im Film dargestellt überhaupt nicht schön ist. Die Leute betrügen sich, also man ist durch den Kapitalismus ausgebeutet. Also da gibt es eigentlich zunächst einmal nichts zu lachen, und das Thema des Filmes scheint zunächst einmal sehr ironisch, sehr postmodern zu sein in dem Sinne, den ich soeben beschrieben habe. Was den Film anders macht und was der Film für mich auch damals bei der ersten Betrachtung markant machte und anders machte, war, dass dieser Film uns in eine Falle lockt. Also dass der Held, der am Ende erschossen wird, also von einem abgelehnten homosexuellen Liebhaber. Der Held schaut auf seine Welt herab, also nachdem er gestorben ist, und er sagt, die Welt ist schön und auch Sie werden das erkennen, nachdem Sie gestorben sind, sodass auch hier eine gewisse Logik bemüht ist, die eben nicht hinterfragbar ist. Also wenn wir gestorben sind, also sind wir natürlich nicht mehr ein Teil dieser Welt. Und diese Falle oder diese Art von dieser Versuch, diese endlose Hinterfragung zu blockieren, war für mich ausschlaggebend. Also das ist etwas, was es in der Postmoderne nicht geben darf als Verfahren, als Kunstgriff, als erzählerischer Mechanismus. Und das findet man in sehr, sehr vielen Filmen, in vielen literarischen Werken. Also dass man wirklich in eine gewisse Falle gelockt wird, aus der man dann nicht mehr so leicht herauskommt.
Das mit der Falle ist natürlich spannend, weil Sie hier ja eigentlich sagen, dass ja teilweise auch mit den Mitteln der Postmoderne gearbeitet wird. Also hier den Zuseher oder den Betrachter des Kunstwerks ja durchaus auch in die Erwartungshaltung der postmodernen Grundhaltung zu bringen, aber hier eigentlich mit einer Überdrehung der Grundhaltung wie etwa ankommen, wo die Postmoderne nie ankommen würde, nämlich, dass sie sich selbst, dass ihr in Frage stellen, selbst in Frage gestellt wird. Könnte man das so sagen?
Ja, das ist genau das, was ich sozusagen, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was ich meine. Also dass es wird tatsächlich mit den Mitteln der Postmoderne gearbeitet, aber diese Mittel werden gegen die Postmoderne selbst gewendet, dass man gezwungen wird, gewissermaßen zu glauben, auch wenn man das nicht tun will, weil man eben als postmoderner Mensch quasi daran gewöhnt ist, also alles endlos zu hinterfragen.
Jetzt möchte ich Sie nochmal zum Begriff des Glaubens fragen. Mit Rückkehr des Glaubens meinen Sie ja nicht Rückkehr des Glaubens im Sinne Rückkehr zu einem christlich-katholischen Glauben, Sie meinen etwas anderes. Was ist dieses Rückkehr zum Glauben, das Sie hier ansprechen?
Ja, also diese Rückkehr zum Glauben ist eher im anthropologischen Sinne gemeint. Es handelt sich natürlich nicht um einen institutionellen Glauben, sondern darum, dass man durch Kunstwerke oder durch Literatur, durch Filme beeinflusst oder geführt, dass man beginnt, sozusagen Vertrauen zu fassen zu entweder zu fiktiven Charakteren, zu fiktiven Charakteren, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, also ich bin unterbrochen worden. Können Sie mich wieder?
Sie sagten, dass man das Vertrauen wieder findet zu fiktiven Charakteren.
Ja, genau. Und, Und dieses Vertrauen ist sozusagen, also das, ich würde sagen, ist das konkreteste Beispiel des kulturell gelebten Glaubens. Also das heißt, dass Glaube ist eine Art Projektion. Man hat entweder eine Person vor sich oder eine Begebenheit oder einen Gegenstand und man projiziert den eigenen Willen darauf, so würde ich sagen. Und das ist sozusagen der Grundbaustein dieses Performatismus.
Das ist natürlich ein schon, ich sag mal, gewaltiger Kultursprung, den Sie hier diagnostizieren, weil wir alle wissen, dass der Zeitgeist, man mag ihn jetzt postmodern nennen oder nicht, ja von dieser Infragestellung von allem, von der, man spricht sie jetzt ja noch immer aus, von der postfaktischen Gesellschaft, also die momentan hat es sogar einen gewissen Höhepunkt im politischen Diskurs. Es gibt eigentlich nichts mehr Wahres, es gibt eigentlich selbst im Nachrichtenbereich nur mehr Spiegelbilder, die sich gegenseitig bespiegelt und Alternative Truths, also alternative Fakten, sind genauso Teil des Spiels wie reale Fakten. Das ist ja sozusagen fast noch einmal ein neuer Höhepunkt dieser postmodernen Grundhaltung. Und gleichzeitig sagen Sie, dass gerade in der Kunst, die ja sagen auch der Vorreiter dieser ironisierenden und dekonstruierenden Grundhaltung war, jetzt etwas anders geschieht. Was ist hier unterwegs?
Ja, das ist zunächst einmal muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Politik und Kultur im engeren Sinne miteinander vermengt. Also das ich denke, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen in der Kunst funktionieren auf eine grundsätzlich andere Weise als Aussagen, die in der Wirklichkeit gemacht werden. Also das in der Kunst ist vor allem der Unterschied darin, zumindest für mich, also dass man, dass der Autor Kontrolle über sein Werk hat. Und der Autor kann sein Werk so einrichten, dass wir gewissermaßen, dass wir, wie gesagt, also dieses Vertrauen zu bestimmten Personen, zu bestimmten Aussagen erfassen und dass wir dabei keine Wahl haben. Also man kann Kunstwerke so einrichten, dass das tatsächlich passiert. Zumindest nach meinen Analysen. Also ist das, kann man das immer wieder bestätigen. Das, was in der Politik passiert, ist, möchte ich nicht damit gleichsetzen. Also ich denke, das sind meine Theorie ist nicht eine Theorie der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, sondern es bezieht sich wirklich im engeren Sinne auf kulturelle Werke.
Aber ist es nicht so, dass der Kunstbetrieb oft auch ein Seismograf des Kommenden ist? Auch die postmoderne Grundhaltung der Dekonstruktion, die jetzt ja wirklich auch im politischen Diskurs heftig angekommen ist, war ja Teil des Kulturbetriebs, bevor sie im allgemein gesellschaftlich-politischen Bereich überhaupt auf der Tagesordnung stand. Kann man hier nicht sagen, dass hier vielleicht die Kunst wieder ein Seismograf von etwas Kommenden ist?
Das kann man vielleicht sagen, und zwar in dem Sinne, dass die Kunst oder die Kultur in diesem engeren Sinne, dass das als Ideologieersatz funktioniert. Also das wäre zumindest eine gewisse Möglichkeit. Also dass die alten Ideologien sind im Prinzip weitgehend verschwunden, also Ost-West-Oppositionen, links-rechts gibt es natürlich immer noch, aber vielleicht in einer ganz anderen Form als sagen wir vor 40, 50 Jahren. Und in diesem Sinne könnte man vielleicht sagen, also das ist das geht über mein Fach hinaus, also das geht über meine kulturbezogenen Überlegungen hinaus. Aber Erscheinungen wie vor allem der Populismus, also der im Moment in Europa, in Amerika sehr weit verbreitet ist, dass das eine Art sozusagen eine Art grobe Entsprechung ist. Also es ist eine postideologische Erscheinung und es ist eine Erscheinung, wo der Glaube sehr, sehr wichtig ist. Also vor allem Glaube an Stellen, Emotionen, spontane Projektionen anstelle von Ideologie bemüht werden. So könnte man das vielleicht so sehen.
Jetzt finde ich es aber doch sehr bemerkenswert, dass das nach Ihrer Analyse, und ich fand das, was Sie in dem Buch zusammengestellt haben, wirklich auch sehr glaubwürdig, ja nicht ein Einzelfenomen ist, sondern ein Phänomen, das sich über verschiedene Kunstbereiche, über verschiedene Länder heute mehr und mehr zeigt. Und man muss sich schon die Frage stellen, warum wird so etwas heute zu einem Phänomen? Einen Punkt hatten Sie ja schon angeführt. Sie haben gemeint, dass die Angst vor dem Totalitären, wie sie vor allem nach dem Weltkriegen und nach Faschismus und Kommunismus die kulturelle Befindlichkeit sehr stark geprägt haben, dass das heute einfach am Abklingen ist. Wahrscheinlich, und ich glaube, das führen Sie auch in Ihrem Buch aus, dass die Dekonstruktion als Grundhaltung auch eine gewisse Abnützung mit sich gebracht hat. Aber das allein würde wahrscheinlich nicht so etwas rechtfertigen, was Sie doch mit einem sehr starken Ausdruck, nämlich dem Rückkehr des Glaubens hier belegen. Was würden Sie sagen, sind die Ursachen für diese Trendwende, die Sie hier diagnostizieren?
Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen bei solchen so Paradigmenwechseln. Also das zunächst einmal ist es wirklich ein Überdruss mit dem Alten, mit dem Bestehenden, also mit den Argumenten und auch mit den Kunstverfahren, die hundert- und tausendfach immer wieder durchgeführt worden sind. Also das ist zunächst mal also das eine Element. Ein anderes Element besteht darin, dass bestimmte Möglichkeiten sich bereits erschöpft haben. Also man kann nicht zur Moderne zurückkehren. Also das ist eine sehr verbreitete These, zumindest in der akademischen Welt jetzt, also dass wir wieder zur Moderne zurückkehren, also dass wir im Grunde genommen, dass sich alles wiederholt. Und das glaube ich nicht. Also ich sehe das eigentlich relativ eng, und zwar im Sinne einer in dem Sinne, dass bestimmte Möglichkeiten, die es in der Moderne gab, die es in der Postmoderne gab, sich einfach erschöpft haben, sich nicht wiederholen lassen, sich nicht erneuern lassen, und dass eben also diese Wiederentdeckung einer glaubenden Haltung jetzt quasi fast von selbst an deren Stelle treten. Also das wäre die Grundthese, die ein bisschen formalistisch ist. Also ich bin kein Gesellschaftsanalytiker in dem Sinne. Also ich bin ein armer Literatur- oder Kulturwissenschaftler, und auch deshalb kann ich das nicht sozusagen soziologisch oder politisch wirklich begründen.
Einen Vertreter, den Sie hier hervorgehoben haben in der Malerei als ein Vertreter dieses neuen Performatismus, ist der Tim Eitel, einer der Vertreter der Leipziger Schule, der ja sehr eigentümliche, streng geometrische Räumlichkeiten malt und wo sie sagen, dass es hier kein Zufall ist, dass seine Bilder in einer gewissen Weise an die romantischen Bilder von einem Caspar David Friedrich erinnern. Mhm. Gibt es hier eine Parallele zwischen diesem neu entstehenden Performatismus und einem romantischen Kulturbegriff?
Auch das ist eine sehr interessante und sehr schwierige Frage. Ich denke, dass die, ob die Romantik zurückkehrt, ist schwer zu sagen. Also bleiben wir beim konkreten Beispiel von Tim Eitel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass viele Bilder Caspar David Friedrich direkt zitieren. Also man sieht also den Wanderer über dem Nebelfeld oder ähnliche Bilder, wo jemand von hinten betrachtet auf einen Horizont oder auf eine Transzendenz verdächtiges Feld hinausblickt. Also das sind im Grunde genommen könnte man sagen, das sind romantische Zitate. Der Unterschied, der große Unterschied bestünde darin, dass bei Friedrich, dass die Transzendenz, also die Göttlichkeit, also das Jenseitige, bildhaft gewissermaßen direkt angedeutet wird, also durch eine leuchtende Sonne, also durch erhabene Berge, also durch den Himmel, also all diese Dinge versprechen versprechen Transzendenz mehr oder weniger direkt. Bei Eitel, wenn man dasselbe Bild findet oder man das sozusagen dieses Zitat, dann ist alles in einer sozusagen ohne die, es ist nicht als direkt als Transzendenz tragend markiert. Das ist eine gewisse Potentialität, die gezeigt wird, also eine Fläche, also ein Himmel, der blau, monochrom blau gemalt ist und der ein Großteil eines Bildes, eines Gemäldes einnimmt. Es ist eine gewisse Potentialität, die gezeigt wird, aber eben nicht sozusagen nicht direkt mit einer religiösen Symbolik verbunden ist. Das ist, als ob Eitel einen Schritt zurück gemacht hat und uns mit der Möglichkeit wieder präsentiert, dass so etwas denkbar ist, dass so etwas erlebbar ist, aber er zwingt uns eine religiöse Haltung nicht direkt auf. Also es ist viel zurückhaltender, viel subtiler. So würde ich den Unterschied beschreiben. Also das ist, man kann natürlich immer darüber debattieren, ob das die Rückkehr der Romantik ist, aber für mich ist es qualitativ etwas anderes.
Aber Sie stellen doch in den Mittelpunkt, dass er hier eine gewisse Potentialität, eine Möglichkeit einfach in das Bild mit reinnimmt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Möglichkeit von was? Potentialität von was? Und ein Zitat von Caspar David Friedrich ist ja in sich schon eine Anspielung auf etwas. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Spiel damit das würde die Postmoderne auf ihre Weise auch machen. Aber gleichzeitig sagen Sie, dass hier doch der Raum, wenn auch sehr zurückhaltend, wenn auch sehr offenlassend, doch der Raum für etwas Mögliches aufgetan wird. Warum macht es der Künstler, wenn ich so fragen darf? Entschuldigung, die einfache, naive Frage.
Ja, das kann ich auch nicht genau beantworten. Also, aber meine Vermutung ist einfach, dass diese Öffnung des Raumes, dieses Aufzeigen eines Horizonts, ist ein formaler Hinweis auf die Möglichkeit des Glaubens. Das wäre meine Antwort. Also es ist wichtig sozusagen in dieser neuen Richtung, dass stattdessen, dass man ironisiert, stattdessen, dass man nur ein Spiel mit Zitaten betreibt und zeigt, dass es einem letzten Endes relativ egal ist. Tim Eitel lässt gewissermaßen also einen Raum frei, wo der Zuschauer vielleicht eigene Glaubensansätze auf diese Flächen projizieren kann, auf diese Horizonten, die er aufmacht. Das wäre der Unterschied für mich.
Teil der Arbeit, die wir hier im Kontext von Radio Wolf und auch von dem Magazin Wolf machen, ist auch ein Interesse an etwas, das wir transsäkulare Spiritualität nennen. Transsäkular in dem Sinn, dass es die ganze säkulare offene Grundhaltung des modernen und auch postmodernen Diskurses, beide sind ja eigentlich säkulare Diskurse, mit aufnimmt, aber gleichzeitig hier einen Raum integriert in diese säkulare Offenheit, der auch Raum für Transzendenz möglich macht. Könnte man nicht sagen, dass dieser Performatismus eigentlich genau diese Bewegung ist, dass diese Zurückhaltung, die Sie hier skizzieren, ja wirklich auch der Respekt vor der Errungenschaft des Säkularen ist und gleichzeitig in diesen Kontext eben auch ein Potenzial mit reinbringt, das eine fundamentale Hoffnung zulässt. Und eine fundamentale Hoffnung ist natürlich schon eine Frage, wer dann überhaupt eine fundamentale Hoffnung, die letztendlich existenziell bedeutend ist. Sind das nicht interessante Bewegungen, die hier auch in einem so transsäkularen Kontext gesprochen, auf eine ganz andere, vielleicht neue Art und Weise auch einen spirituellen Diskurs wieder mit möglich machen?
Ja, das auf jeden Fall. Also Sie haben das also auch richtig auf den Punkt gebracht. Also dass diese neue Bewegung, die zunächst also tatsächlich weltlich ist letzten Endes, dass diese Bewegung einfach bestimmte Räume aufmacht, die auf sehr verschiedene Weise ausgefüllt werden können. Also es hängt zum Teil auch von der individuellen Veranlagung des Künstlers ab, je nachdem, also wie man das gestalten möchte. Aber auf jeden Fall sind diese Räume jetzt da und sie werden sehr, sehr unterschiedlich ausgefüllt. Das ist das Einzige, was ich sozusagen sagen kann, ohne dass man endlose Beispiele aufführt. Aber diese Beispiele reichen von der Darstellung tatsächlicher Spiritualität, also von Kernerfahrungen bis hin zu sehr neutralen Darstellungen im Sinne vielleicht von Tim Eitel. Ja. Die also eine relativ neutrale, wo ein neutraler Raum hergestellt wird, der einfach offen ist für alles Mögliche.
Ich will jetzt ganz im Interesse vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wenn diese neue Richtung, diese neue Thematik in der Kunst interessant ist, wo würden Sie sagen, soll man hier nachschauen? Wo würden Sie sagen, das sind Beispiele, das sind Exemplare, wo Elemente dieses neuen Zugangs sichtbar waren? Wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, sagen Sie mir doch ein paar Beispiele, wo ich was lesen kann, wo ich mir was ansehen kann, wo ich einen Film sehen kann, wo diese Elemente, die Sie hier anführen, wirklich sichtbar werden. Was sind die herausragenden Beispiele, die Sie da nennen könnten?
Das ist ziemlich endlos. Also ich Ich würde sagen, wenn Sie fast einen beliebigen Film im Kino anschauen, dass Sie das sehen werden, was ich beschrieben habe. Also dass man diese Fallen, von denen ich gesprochen habe, das ist ein Grundverfahren der Literatur und auch der Erzähltechnik der Literatur und auch des modernen oder postmodernen Filmes. Also insofern würde ich da ansetzen. Also wenn man vor allem beim Kino ist es sehr, sehr auffällig. Also dass man den Zuschauer dazu zwingen will, wirklich an bestimmte Situationen, an bestimmte Personen zu glauben. Und da kann man das, glaube ich, am eindringlichsten erleben.
Welche Filme würden Sie hier nennen?
Was ist okay? Jetzt bin ich muss ich spontan ein paar Beispiele aufrufen. Also für mich war Schiffbruch mit Tiger also ein Beispiel, also ein ziemlich klassisches Beispiel, wo man im Grunde genommen zunächst einmal eine Geschichte aufgetischt wird, die zunächst einmal offensichtlich falsch ist, also die unglaubwürdig ist. Aber der ganze Film und natürlich auch der Roman, auf den der Film zurückgeht, diese Werke sind darauf ausgerichtet, dass wir letzten Endes an den Helden glauben, beziehungsweise an seinen Willen zum Glauben glauben. Auch wenn wir wissen, dass das, was er erzählt, wahrscheinlich frei erfunden ist. Also das ist so eine typische Erzählsituation in dem, was ich Performatismus nenne.
Herr Eschelmann, ich glaube, wir haben hier auch einen schönen Bogen gezogen und ich glaube, dass es auch klar geworden ist, was Sie mit diesem Performatismus meinen und inwiefern er ein kulturrelevantes Phänomen ist. Und wie gesagt, Ihr Buch Rückkehr des Glaubens, das im Phänomen Verlag erschienen ist, ist auch wirklich eine sehr spannende Lektüre, die das Gesagte auch mit Empirie untermauern, dass es nicht nur eine interessante Theorie ist, sondern dass es wirklich auch hier Beispiele gibt, die hier auf etwas Neues zeigen. Ich glaube, dass das wirklich Hinweise sind auf einen Kulturbruch, den Sie hier versuchen zu diagnostizieren. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank auch für Ihre Arbeit.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen.
Und von hier aus einen schönen guten Tag aus Frankfurt nach München. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.